Vis-à-vis.
Frau von Streit, Berlin ist sehr geprägt durch Verwaltung, durch Beamtenjobs. Da haben 5000 Jobs in der Privatwirtschaft, noch dazu in der Industrie, natürlich Gewicht. Welches Gewicht aber hat der Bayer-Standort Berlin im Konzernverbund mit zehntausenden Beschäftigten weltweit?
Ja, Berlin ist unser globales Hauptquartier für das Arzneimittelgeschäft, und zwar das Verschreibungspflichtige. Das heißt, hier ist wirklich ein wichtiger Standort und auch einer der größten in Deutschland. Und hier vereinen wir industrielle Fertigung, auch große Volumenfertigung von Arzneimitteln, Forschung und Entwicklung und wie gesagt Hauptverwaltung, aber auch globale Verwaltung, das heißt Vertrieb, Vermarktung von Arzneimitteln, aber auch Zulassungsthemen. Also hier geht die Welt ein und aus in der Bayer-Welt.
Also Hauptquartier Pharma bedeutet, hier werden die Entscheidungen getroffen, auf welche Medikamente man setzt und so weiter.
Genau, hier werden die Strategien entwickelt, werden natürlich mit unseren Kollegen in Leverkusen und der Welt abgestimmt. Wir haben natürlich gemeinsame Interessen als Konzern. Aber grundsätzlich, die Geschäftsstrategien werden hier entwickelt.
Jetzt gab es mal hier, und ich kenne das noch, einen damals einzigen Berliner DAX-Konzern, Schering nämlich, der galt als total wendig, innovationsstark. Und dann, daran erinnere ich mich auch, nach der Übernahme 2006 durch Bayer, gab es so ein paar lange Gesichter hier. Da wurde nämlich gesagt, oh Gott, jetzt gehen wir ein in Konzernstrukturen, da werden wir müde, da wird alles kompliziert. Sind denn die schlimmsten Befürchtungen eingetreten oder wie ist das gelaufen?
Ich glaube nicht. Also die Integration von Schering in die Bayer-Welt war, ich würde sagen, vorzeigbar. Also es waren natürlich Einschnitte für Mitarbeitende auf beiden Seiten, aber es haben auch beide Seiten sehr profitiert. Das habe ich aus vielen Richtungen gehört. Ich bin ja auch schon 15 Jahre jetzt hier am Berliner Standort, habe also auch Kolleginnen und Kollegen aus allen Epochen kennengelernt, die auch Vergleiche ziehen konnten zwischen der damaligen Welt und der neuen Welt. Und so unähnlich sind Bayer und Schering sich dann doch nicht gewesen. Und sie haben sich gut ergänzt, wie ich finde, und haben auch die Kulturen gut zusammengebracht. Und sie haben eine ähnliche Historie, also auch aus der Gründerzeit stammt. Also da passt viel zusammen und von daher, ich glaube, es ist eine gelungene Integration geworden.
Man kann ja auch beruflich zum Beispiel zu einem Startup gehen, ja, wo ganz viel Tempo ist. Oder man geht in einen Konzern, der ja per se, da gibt es einfach Prozesse und Abläufe. Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben zur Beschleunigung von Veränderungsprozessen, ja, in der chemischen Industrie. Man braucht schon manchmal Geduld, ne, wenn man im Konzern ist, oder?
Genau, Sie sprechen meine Doktorarbeit an. Da habe ich tatsächlich über Innovationsprozesse in der chemischen Industrie geforscht. Und es ist ja ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also Innovation, Forschung, neue, vor allem, wir nennen das Deep Tech, Produkte zu entwickeln. Also Produkte, die in der Regel nicht in einem halben Jahr in einem Start-up sich ausgedacht werden und digital auf den Markt gebracht werden, sondern das sind Produkte, die viel wissenschaftliche Erkenntnis brauchen und Reife brauchen. Wie kann man denn sowas beschleunigen? Und das sind Dinge, die bewegen nicht nur die großen Pharmaunternehmen, sondern tatsächlich auch die Start-ups, weil am Ende ist eine lange Reise, bis ein Produkt wirklich beim Patienten sicher ankommt, weil Zulassungsvorgaben sind. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass die Produkte wirken, dass sie auch sicher einnehmbar sind. Also von daher, da kann man nicht sagen Großkonzern oder Startup, aber natürlich, man lernt von Startups einiges. Wir haben auch Firmen, die mit uns jetzt zusammenarbeiten, die wir auch übernommen haben, die wir aber eigenständig lassen. Und das tun wir bewusst, um die Innovationskraft, die Agilität dieser Firmen aufrechtzuerhalten und erhoffen uns dadurch natürlich auch Impulse für unsere eigene Art zu arbeiten.
Und die Impulse sind ja vielleicht nötig, denn so ein bisschen hat Bayer ja den Ruf, sich so ein bisschen auszuruhen. Ja, ich glaube, es funktioniert nicht mehr heute noch zu sagen, der Aspirinhersteller, ne? Denn da reden wir von einem weltbekannten Produkt, das 1899 auf den Markt gebracht wurde. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Bepanthen kennt man vom Klang her, ist aber gar keine Bayer-Entwicklung. Und dann so die ganzen berühmten Medikamente wie Viagra und so, die kamen eben aus Amerika und anderswo. Gibt es denn jetzt auch durch die Zusammenarbeit mit Startups mal die Chance, dass mal wieder vielleicht sogar aus dem Standort Berlin heraus gesagt wird, hier, wir haben hier das Produkt, die Superpille gegen Krebs, die Pille nach dem Schlaganfall, so ein Produkt, das so Aspirin-Größenordnung hat?
Ich finde, Sie unterschätzen Aspirin zum einen. Ich finde, da zeigt sich das große Talent von Bayer, dass wir eben es schaffen, auch etablierte Produkte immer wieder aktuell zu halten, weiterzuentwickeln. Auch Bepanthen ist so ein Beispiel, dass wir immer noch aktiv sind und neue Produkte daraus ableiten. Aber wenn Sie Berlin ansprechen, da kann ich Ihnen Hoffnung geben. Wir haben uns entschieden, sehr stark in eine Technologie reinzugehen, das ist die Zell- und Gentherapie. Ein neues Feld, das verspricht eben neben der klassischen Darreichungsform einer Tablette und einem Wirkstoff hin zu sogenannten Zellen zu gehen. Also Zellen, die beispielsweise regenerieren, wo ich Zellen verloren habe. Das kann anfangen bei Krankheiten, die im Gehirn stattfinden, wie Alzheimer oder Parkinson. Das kann aber auch in die Richtung gehen, dass man Krebszellen bekämpft. Also da gibt es viele Anwendungsgebiete, aber es ist eigene Technologiebasis. Und wir glauben, dass Deutschland hier noch nicht den Anschluss verpasst hat und dass wir hier wirklich darauf einzahlen können, wenn wir alle zusammenstehen, nicht nur Bayer alleine, im besten Falle die öffentlichen Forschungsinstitute wie die Charité, aber auch private Akteure zusammenbringen und sagen, wir wollen hier eine Technologiebasis bauen, die seinesgleichen sucht. Und da haben wir durchaus Chancen. Und das wird hier passieren am Nordhafen in Berlin.
Und man muss ja vielleicht auch fair bleiben, die Konkurrenzsituation ist heute natürlich eine andere, ne, als 1899. Das auch Zelltherapie, das wird auf der ganzen Welt vorangetrieben. Ne? Da kämpft man eigentlich, so wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft, ne? gegen viele Kontinente, oder?
Sicherlich. Und wir müssen einfach nur auf die andere Seite des Atlantiks gucken. In Zentren wie Boston oder in Kalifornien sind viele Akteure, gerade auch Startups, die an den Themen der Biotech forschen. Das ist seit 10, 15 Jahren sehr gut sichtbar. Da kann man auch auf Einkaufstour gehen und sagen, man kauft sich dann halt so ein Unternehmen, das das kann. Wir sehen aber die Chance, dass wir das selber können, weil wir haben sehr, sehr gute akademische Forschung, gerade hier in Berlin, aber auch in Europa. Die kann damit mithalten. Was wir jetzt sicherstellen müssen, ist die Translation, also das Ganze wirklich in die Anwendung zu bekommen, dass es am Ende wirklich beim Patienten landet und nicht die Startups aufgekauft werden und dann doch wieder nach USA gehen. Und diese Rahmenbedingungen wollen wir gemeinsam schaffen hier, weil das ist eine unglaubliche Chance, auch für gute Arbeitsplätze.
Wie sehr beeinflusst Donald Trump jetzt eigentlich die Standortpolitik, auch mit den neuen Auflagen, die er jetzt verhängt hat? Also es soll ja jetzt nicht mehr die höchsten Preise geben in den USA, es soll auch Importbeschränkungen geben. Führt das jetzt dazu, dass man mehr nach Amerika geht oder dass ein Standort wie Berlin sogar gestärkt wird? Wie reagiert man auf sowas?
Da gibt es unterschiedliche Teams bei uns bei Bayer, die sich das regelmäßig anschauen. Das können Sie sich vorstellen. Das ist wie Sie auch. Sie wachen morgens auf und schon ist die nächste interessante Botschaft im Raum. Das muss man auch erstmal abwarten, wie es wirklich in Gesetzgebungen geht und Vorgaben. Wir rüsten uns für alle Fälle. Ob das jetzt eine konkrete Auswirkung für Berlin hat, kann ich im Moment nicht sagen. Aber grundsätzlich stehen wir zu diesem Standort und glauben an das Potenzial.
Also diese ganzen weltpolitischen Verwerfungen, Lieferkrisen, Energiekrisen und so sind am Standort gar nicht zu spüren. Da geht man seinen Weg und versucht, das Beste draus zu machen.
Das würde ich so nicht sehen. Wir passen uns auch an. Wir schauen natürlich, wie ist unsere Versorgungsbasis mit Energien beispielsweise. Industriestrompreis ist ja ein großes Thema, was wir gefordert haben. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Herstellung immer noch wettbewerbsfähig halten. Aber man kann dazu sagen, Berlin ist Gott sei Dank relativ gut abgesichert mit den Energieversorgungssituationen vor Ort. Wir sind auch kein Wirkstoffbetrieb. Wirkstoffbetriebe sind in der Regel große Chemieanlagen. Das haben wir hier nicht mehr in der Stadt. Finde ich auch okay, ne? Also es muss nicht immer die große Chemie sein, die man hier macht. Wir machen hier ganz hohe Wertschöpfung im Bereich der Pharmaproduktion. Die braucht auch Energien, ist energiehungrig, aber die können wir ganz gut über die städtische Versorgung sicherstellen.
Das klingt so, dass das auch eher hoch, auch im Bayer-Vergleich, höher bezahlte Jobs sind, die hier unter den 5.000 sind?
Sicherlich. Also der Bayer-Konzern ist ja in der IGBCE verortet mit seinen Tarifen. Das ist einer der attraktivsten Tarifsysteme, die man sich vorstellen kann, mit sehr attraktiven Angeboten an die Mitarbeitenden. Und davon profitieren auch hier alle Mitarbeiter am Standort. Ja.
Damit ist ein Problem nicht so groß, nämlich das Wohnungsproblem. In der Wirtschaftsförderung heißt es schon, wir haben kein Fachkräfteproblem mehr, wir haben das Problem, die Fachkräfte unterzubringen. Das ist wahrscheinlich ein Thema für Sie als Standortleiterin, ne?
Ja, also wir haben in Berlin tatsächlich die Herausforderung, dass wir ja günstigen Wohnraum haben, aber der ist nicht verfügbar, weil wenn ich mal eine günstige Wohnung habe, bleibe ich da relativ lange, weil ich ja dann geschützt bin vor Mietpreiserhöhungen. Das bedeutet halt, dass Mitarbeiter, die neu reinkommen, immer in diesem sehr angespannten Setting unterwegs sind und das ist ungesund. Da erhoffen wir uns auch von der Politik, eine Strategie über die Enteignung hinaus, das glauben wir nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern dass wir wirklich Wohnungsbau unterstützen. Dadurch entsteht natürlich wieder eine Mobilität im Wohnungsmarkt, wenn man dieses Bottleneck gelöst hat.
Und selbst als Konzern kann man auch was machen? Manche bauen ja Werkswohnungen wieder und so wie früher zu Beginn der Industrialisierung.
Nee, wir sind kein Wohnungsbauunternehmen, das ist ganz klar gesagt. Aber wir engagieren uns natürlich dafür. Wir haben ja auch in der Innenstadt Flächen zur Verfügung und sind da aktiv dabei, mit Akteuren auch aus dem Bezirk hier gute Lösungen zu finden, dass Wohnungsbau stattfinden kann auf diesen Flächen.
Die haben Sie geerbt oder so bei der Schering-Übernahme? Oder wo kommen die ganzen Grundstücke her?
Schering war ja sehr umtriebig, das muss man sich so vorstellen. Wir sind ja hier im Wedding, also eigentlich direkt an Mauergrenze. Im Kalten Krieg war das jetzt nicht die beste Wohnlage, dass jeder hier direkt neben der Mauer wohnen wollte. Das heißt, das Unternehmen, nach meinem Erkenntnisstand, hat auch über die Zeit immer mehr Grundstücke dazu gekauft, weil sie ja auch sehr expandiert haben. Und am Ende war ja die Stadt begrenzt in ihren räumlichen Konstellationen. Das heißt, man hat sich jedes Grundstück irgendwie für die industrielle Nutzung gesichert. Und darauf bauen wir heutzutage auf. Wir haben unglaublich viel Potenzial, hier uns zu entwickeln.
Bremst die Wohnungsmarktsituation auch sozusagen den Austausch und die Erneuerung, die Personalpolitik? Ist das eine richtige Hürde dafür? Denn ein Unternehmen braucht ja frische Ideen.
Definitiv. Also das kann zum Standortrisiko werden. Also gerade bei Auszubildenden merken wir das. Die fallen halt aus der Wohnungsunterstützung des Landes raus. Also es ist natürlich nachvollziehbar, deren Einkommen ist über der Grenze. Aber sie schaffen es mit diesem Einkommen nicht, eine klassische Azubi-Wohnung zu finden, weil das dann wiederum nicht passt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also das ist eine Lücke. Und das bedeutet für uns ganz konkret, dass wir vor allem Azubis gewinnen können, die noch zu Hause wohnen oder im Umland. Und auf Dauer ist das kein gesunder Zustand. Wir sind ein DAX-Konzern, ein großes globaler Konzern. Wir wollen natürlich die besten Talente und da auch ortsflexibel sein und rekrutieren aus möglichst vielen Regionen. Ja.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.